So, wir machen weiter. 4. Mose 22. Ich hoffe, ihr habt noch Nerven und Kraft und Spannkraft, überhaupt noch zuzuhören. Ich hatte mich so gefreut, dass der Peter noch irgendwann auf Vers 6 zu sprechen kommt, dass die Sarah ihren Mann Herr nannte, aber das bleibt jetzt leider offen. Ich möchte gerne mit euch einen Vers lesen vor dieser Stunde aus 2. Korinther. Kapitel 2, Vers 17. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns von Zeit zu Zeit daran erinnern, was machen wir eigentlich, wenn wir das Wort Gottes predigen, wenn wir hier zusammen sind und Gottes Wort hören. Das macht zum einen deutlich, was für eine Verantwortung die haben, die hier stehen. Und das macht auch deutlich, was für ein Glück die haben, die zuhören dürfen. 2. Korinther 2, Vers 17 in der Mitte. Oder ich lese den ganzen Vers. Denn wir verfälschen nicht, wie die vielen, das Wort Gottes. Und jetzt kommt eine Definition für eine gute Predigt. Sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus. Das sind so liebliche Verse, die mir schon mal frühs meine Kinder schicken, um mich daran zu erinnern, dass ich mich zusammenreißen soll heute. Und mich hat dieser Vers sehr angesprochen. Er hat drei Sachen. Wir sind zum einen vier Sachen sogar. Aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir in Christus. Und ich finde, das gibt einer Gemeinschaft von Christen, die zusammenkommen und die Bibel aufschlagen, so eine Ehrfurcht und so eine Würde, dass wir uns wirklich immer wieder fragen müssen und den Herrn bitten müssen, dass wir nicht ein Wort zu viel reden und wirklich, dass sein Name sehr groß wird. Und das wünsche ich mir auch jetzt wirklich für diese Stunde. Ich empfinde diese Woche immer in Schoppen als eine Rosskur. Sie macht unglaublich viel Freude, aber sie ist auch sehr herausfordernd. Und wir wollen jetzt 4. Mose 22 lesen, einige Verse. Wir kommen zu Bileam. Ich möchte gerne heute in der Stunde etwas über die Person Bileam sagen und heute Abend möchte ich gerne, nein, Quatsch, morgen Vormittag möchte ich etwas sagen über seine Segenssprüche. 4. Mose 22, und die Kinder Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan von Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern getan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es groß war und es graute Moab vor den Kindern Israel. Und Moab sprach zu den Ältesten von Midian, nun wird dieser Haufe alle unsere Umgebungen abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Und Balak, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom ist. Und damit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Euphrat gemeint. In das Land der Kinder seines Volkes, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen, siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Und nun, komm doch, verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten von Moab und die Ältesten von Midian zogen hin mit dem Wahrsagerlohn in der Hand. Und sie kamen zu Bileam und redeten zu ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, übernachtet hier diese Nacht und ich werde euch Antwort bringen, so wie der Herr zu mir reden wird. Und die Fürsten von Moab blieben bei Bileam. Und Gott kam zu Bileam und sprach, wer sind diese Männer bei dir? Und Bileam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König von Moab, hat zu mir gesandt, siehe das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt die Fläche des Landes. Komm nun, verwünsche es mir, vielleicht vermag ich wieder dasselbe zu streiten und es zu vertreiben. Und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Und Bileam stand des Morgens auf und sprach zu den Fürsten Balaks, zieht in euer Land, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen. Und die Fürsten von Moab machten sich auf und kamen zu Balak und sprachen, Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen. Da sandte Balak noch einmal Fürsten, mehr und geehrtere als jene. Und sie kamen zu Bileam und sprachen zu ihm, so spricht Balak, der Sohn Zippors. lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen, denn sehr hoch will ich dich ehren und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, verwünsche mir dieses Volk. Und Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so vermöchte ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes zu tun, zu übertreten, um Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch hier auch ihr diese Nacht und ich werde erfahren, was der Herr ferner mit mir reden wird. Da kam Gott des Nachts zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf, geh mit ihnen. Aber nur dasjenige, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Und Bileam machte sich am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten von Moab. Dann kommt die Geschichte mit dem Esel, die bekannt ist, die übergehe ich jetzt und lese weiter ab Vers 36. Und als Balak hörte, dass Bileam käme, da ging er aus ihm entgegen nach der Stadt Moabs an der Grenze des Arnon, der an der äußersten Grenze fließt. Und Balak sprach zu Bileam, habe ich nicht ausdrücklich zu dir gesandt, um dich zu rufen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Fürwahr, vermag ich nicht, dich zu ehren. Und Bileam sprach zu Balak, siehe, ich bin zu dir gekommen, vermag ich nun wohl irgendetwas zu reden? Das Wort, das Gott mir in den Mund legt, das werde ich reden. Und Bileam ging mit Balak und sie kamen nach Kirjat, das ist jetzt ein schwieriges Wort, Schuzot, und Balak opferte Rind und Kleinvieh und schickte davon dem Bileam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf nach den Höhen des Baal und er sah von dort aus das Äußerste des Volkes. Dann lesen wir noch drei Stellen aus dem Neuen Testament. Die erste Stelle aus 2. Petrus 2. Vers 14. Welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, indem sie unbefestigte Seelen anlocken, die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches, welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Balaam oder Bileam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten. Eine nächste Stelle aus dem Judasbrief. Vers 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum oder dem Wahnsinn oder dem Irrwahn Bileams überliefert und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Und eine letzte Stelle aus Offenbarung 2, Vers 14, oder wir lesen ab Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Wenn wir über Bileam nachdenken, wird jeder von euch merken, es ist eine schwierige Figur. Und wenn man den Text liest, ist man zunächst geneigt zu denken, er hatte doch eine Beziehung zu Gott, die man als eine lebendige Beziehung bezeichnen könnte. Gerade wenn wir den Vers gelesen haben, den Vers 18 von Kapitel 22, da sagt er, wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so vermöge ich nicht den Befehl des Herrn meines Gottes zu übertreten. Wir sehen, dass Bileam mit Gott redet, dass er Botschaften von ihm bekommt. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist Bileam für eine Persönlichkeit? Und was können wir auch von ihm lernen? Und das Gute ist, dass wir die ganze Bibel haben und dass Gott im Neuen Testament ein Urteil über ihn spricht. Und es ist keine Frage, dass neutestamentlich gesprochen Bileam natürlich ein ungläubiger Mann war, der durch zwei Dinge gesteuert wurde. Und das eine war, dass er Anerkennung und Geld suchte Und das zweite war, dass er im tiefsten Herzen das Volk Gottes, dass er dem Volk Gottes schaden wollte. Das erfahren wir aus Offenbarung 2, Vers 14. Wir wissen ja, vielleicht können wir den Vers auch noch lesen, in 4. Mose 31, dass nachdem diese ganze Geschichte zu Ende ist, der Balak in 4. Mose 31, Vers 16 einen Rat gibt. Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams, den Kindern Israel, ein Anlass geworden, in der Sache des Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Nachdem Bileam also erlebt, dass er nicht das reden will, was er eigentlich reden wollte, dass sein ganzes Unternehmen scheitert, ich weiß nicht, ob er seinen Lohn dann bekommen hat oder nicht, dann gibt er am Ende dem König von Moab einen Rat. Und das war der Rat der Vermischung. Und das finde ich immer sehr nett, wenn sich unsere beiden Botschaften hier berühren, auch das Thema von Peter und von mir. Wir haben sehr viel über Vermischung gesprochen, dass das eine große Gefahr ist, die bis heute besteht. Und auch darauf werden wir noch eingehen. Aber kurz zur Geschichte. Wir haben gesehen, dass die Kinder Israel diese beiden Könige geschlagen haben, Sihon und Og. Und jetzt kommen sie in die Nähe des Landes Moab. Und Moab, das wissen wir, ist ja dem Volk Israel nicht so fern. Denn Moab und Ammon sind die Nachkommen von Lot. Und er hätte eigentlich keine Angst haben müssen vor Israel, denn sie waren sowieso gewillt, an seinem Land vorbeizuziehen. Trotzdem sieht er dieses Volk kommen. Und es ist interessant, wie dieses Volk auf diesen Balak wirkt. Er hat so eine Panik vor dem Volk und er beschreibt sie wirklich ganz schrecklich, dass die jetzt kommen und er hofft, dass das Volk verflucht wird, denn das ist ein Haufen, sagt er. Das kommt in alle unsere Umgebungen und es wird sie abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Und dieser Balak, ein gottloser König, greift jetzt zu einer Möglichkeit, sich zu wehren. Und das ist auch heute nicht unüblich, dass wenn Menschen merken, dass ihre natürlichen Kräfte nicht ausreichen, dass sie sich dem Übersinnlichen oder dem Übernatürlichen öffnen. Und das ist ja genau unsere Zeit. Wisst ihr, was für Geschäfte heute Hochkonjunktur haben? Das sind Wahrsager und das sind Horoskope und was weiß ich nicht alles. Also ich bin ja so ganz brav in der DDR groß geworden. Da gab es keine Wahrsager. Und nach der Wende fahre ich durch eine kleine Stadt, die hieß Weißenfels. Und plötzlich sehe ich an einem Haus eine Leuchtreklame. Und da stand dran, Wahrsager zu ihren Diensten 24 Stunden am Tag. Und da bin ich wirklich bald aus meinem Trabi gefallen. Ich dachte, was kommt denn jetzt alles in unser Land hinein, ja, das ist ein Wahrsager. Und ich wurde an alte Geschichten aus der Bibel erinnert und habe überhaupt nicht gewusst und gedacht, dass es das noch gibt. Und damit werden heute Milliarden von Euro umgesetzt. Der Mensch sucht seine Hilfe außerhalb seiner Möglichkeiten. Das sagt ja auch der Balak. Es kommt jetzt ein Volk im Vers 6, das ist stärker als ich. Und damit steht er vor einer Herausforderung. Also wendet er sich an Bileam. Und Bileam muss ein bekannter Mann gewesen sein. Er hat ja genau in dem Land gewohnt, dem Land der Chaldäer, von dem Abraham ausgezogen ist. Und manche Kommentatoren denken, dass er ein Nachkomme von Nahor war. Und vielleicht fällt er in die Kategorie von Jethro oder auch von der Rahab, die also alle einen Eindruck von Gott hatten, die eine Gotteskenntnis besaßen. Und die hat Bileam ja in jedem Fall gehabt. Er wusste, wer der Herr ist. Er wusste, wer Jehova ist. Aber er hatte keine lebendige Beziehung zu ihm. Und das war sein Problem. Und ich habe in der Vorbereitung mal eine Sache noch gelesen. Und da ist mir erst mal aufgefallen, was sein Problem war. Oder der Kommentator schreibt, der Bileam reicht eine Hand Gott. Und immer wenn wir eine Hand Gott reichen, steht der Teufel neben uns und nimmt sich die andere Hand, wenn wir nicht aufpassen. Und ich fand dieses Bild irgendwie sehr treffend. Wir können ja nur aufrichtig mit Gott leben, wenn wir Gott beide Hände geben. Ja? Aber wenn der Teufel sieht, dass jemand geneigt ist, Kontakt zu Gott aufzunehmen und ihm die eine Hand zu geben, dann steht er Gewehr bei Fuß, um sich wenigstens die andere Hand zu schnappen. Und so ist Bileam eine völlig zerrissene Persönlichkeit und scheitert am Ende. Und ich verstehe auch die Geschichte von Bileam so, dass er ja eine Chance von Gott bekommt. Also Gott redet ja mit ihm. Er sagt ihm ja auch eine sehr deutliche Botschaft im Vers 12, du sollst nicht mit ihnen gehen. Ich möchte nicht, dass du mit ihm gehst. Was ist das für eine Gnade, dass sich Gott ja auch auf Bileam einlässt und Bileam scheitert an dieser Herausforderung, lernt nichts daraus und geht ins Verderben. Das ist die Tragik von Bileam. Und vielleicht können wir doch mal einige Verse lesen in der Schrift, die Bileam erwähnen, denn es fällt auf, dass der Bileam sich auch durch das ganze Alte Testament zieht. Und dann entsteht so ein ganzes Bild, was wir von Bileam bekommen. Wir machen mal ein bisschen Bibelstudium. Wir haben schon die Geschichte jetzt in 4. Mose 22 gelesen. Wir lesen dann in Kapitel 31 noch, im 8. Vers, dass er getötet wird. Sie töteten die Könige von Midian samt ihren Erschlagenen, Evi und Rekem und Zur und Hur und Reba, 5 Könige von Midian und auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Übrigens heißt der Name Bileam Verschlinger des Volkes. Der Name seines Vaters heißt Verderber. Und oft sind ja Namen nicht so ganz bedeutungslos in der Bibel. Und es war das Ziel Bileams, diesem Volk zu schaden. Und wir reden jetzt erstmal eine Weile über Bileam und dann werden wir über Gott reden. Und dann sehen wir, irgendwie die schönsten Geschichten entstehen in der Bibel, wenn es ganz dunkel ist und wenn Gott dann die Dunkelheit benutzt und es wird ganz hell. Und dass dieser Mensch mit seiner ganzen Raffinesse und mit seiner Geldgier und mit seiner Verdorbenheit überhaupt nicht ans Ziel kommt, sondern dass Gott am Ende von Kapitel 24 wirklich als ein strahlender Sieger dasteht und dass Gott den Bileam dazu benutzt, Dinge auszusprechen, die wir im Neuen Testament suchen können, wenn wir über diese Segenssprüche nachdenken. Man sagt ja immer, ein Diamant sieht auf schlammigem Untergrund am hellsten aus. Ja, natürlich präsentiert man die immer auf Samt und Seide. Aber wenn Gott etwas Herrliches gibt und der Hintergrund ist so finster, dann zeigt Gott irgendwie auch seine Souveränität, seine Größe. Was hat Gott mit Paulus für einen Menschen genommen? Ja? Paulus war ja so eine Art Mielke früher von der DDR. Ja? Dem Mann wollte keiner begegnen, Chef der Staatssicherheit. Wenn der ein Wort gesagt hat, ein Anruf, dann warst du im gelben Elend. Das ist das Gefängnis der Staatssicherheit in Bautzen gewesen. Das heißt das gelbe Elend, weil es ein gelbes Haus war. Und da wusstest du nicht, ob du wieder rauskommst und welche Körperteile dir da fehlen, wenn du wieder rauskommst. Und Saulus war ein Mann, der war gefürchtet von allen Christen. Der ging von Stadt zu Stadt. Er hat dem Volk Gottes geschadet, wo er konnte. Und er hat auf die Kleider aufgepasst, als man Stephanus gesteinigt hat. Und gerade den nimmt Gott. Und das ist so ein Pendant zu Bileam, nur dass die Geschichte gut ausgeht. Gerade den nimmt Gott. Und er begegnet ihm, er zeigt ihm seine Herrlichkeit. Und das ist der Grund dafür, dass Saulus zusammenbricht. Und dann ist er diese Schatulle, in dem Gott das Geheimnis offenbart, was er von Zeitaltern verborgen hat, nämlich, dass er sich eine Gemeinde schaffen wollte. Und das erzählt dann Paulus in Epheser 3. Und Gott benutzt uns als Menschen und nach 2. Korinther 6, glaube ich, sind wir zerbrochene Gefäße. Wir sind nicht prächtig und wir sind auch nicht vorzeigbar. Wir sind einfach nur schwach. Wir sind schwach. Und Gott hat eine Freude daran, in schwachen Menschen etwas von seiner Größe und von seiner Herrlichkeit zu offenbaren. Und das müssen wir die ganze Zeit bei Bileam im Blick haben, wenn wir über diesen Mann nachdenken, der so zerrissen war, der Gott als seinen Gott bezeichnet und trotzdem keine lebendige Beziehung hat. Später sagt ein Schreiber des Neuen Testamentes, auch die Dämonen glauben und zittern. Wie viele Menschen haben eine Beziehung zu Gott? Sie kennen Gott, sie wissen, dass Gott da ist, aber sie beugen sich nicht vor Gott. Sie geben nicht ihre Bankrotterklärung vor dem Kreuz ab. Wie lange ist Judas mit dem Herrn gegangen? Was war es für eine privilegierte Person? Was hat er alles erlebt? Und die ganze Zeit hat ständig die Scheckkarte an seinem Oberschenkel gekratzt. Das war die ewige Versuchung, die er hatte. Und daran ist er gescheitert. Und er hat sich erhängt. Und er ist in die Nacht gegangen, in das ewige Verderben. Was ist das für eine Tragik? Und diese Tragik widerfährt Bileam. Das ist die Seite der Verantwortung des Menschen. Und die Seite von Gottes Souveränität ist, dass Gott trotz dieses erbärmlichen Menschen genau seine Zunge und seinen Mund benutzt, um einen Satz auszusprechen, an dem wir uns dann noch, ich hätte jetzt fast gesagt, unbändig freuen werden, nämlich den Satz Kapitel 23, Vers 9. Das ist ein Stück Himmel. Wir wollen den jetzt schon mal lesen, damit wir uns schon auf morgen dann freuen können. Ich sehe ein Volk, das abgesondert wohnt und unter die Nationen nicht gerechnet wird. Wie muss sich der Bileam vorgekommen sein? Er steht da oben auf dem Hügel. Er hasst eigentlich dieses Volk. Er will ihm nichts Gutes tun. Und Gott sagt, du musst das sagen, was ich dir sagen werde. Dann steht er da und spricht diesen Satz aus. Bileam. Eine nächste Stelle finden wir in 5. Mose 23 von Bileam. Vers 3, es soll kein Ammoniter noch Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen, auch das zehnte Geschlecht von ihnen soll nicht in die Versammlung des Herrn kommen, ewiglich. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, und weil sie Bileam, den Sohn Beors aus Petor in Mesopotamien, gegen dich gedungen, sagt meine alte Übersetzung, haben, um dich zu verfluchen. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen. Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen, alle deine Tage ewiglich. Gott benutzt diese Geschichte, und das ist auch wieder so ein Kleinod in 5. Mose 23, dass er auf Bileam zu sprechen kommt und dann sagt er dem Volk irgendwie so etwas sehr Liebevolles. Wisst ihr, ich habe doch die ganze Zeit, bin ich so mit euch umgegangen. Ich habe die Dinge alle so gelenkt. Ich habe das alles mit dem Bileam so gemacht. Ich habe das mit den anderen Völkern so gemacht. Und der Grund und mein ganzes Motiv ist, ich habe dich geliebt. Und das spricht doch unglaublich zu dem Herzen des Volkes. Es gibt noch drei weitere Stellen im 5. Buch Mose, vielleicht darf ich euch die mal sagen, wo Gott seinem Volk sagt, dass er es liebt. Und ich habe den Eindruck, dass überhaupt das 5. Buch Mose ist ein Buch, wo Gott mal sein Herz öffnet und wo er durch Mose dem Volk auch mal Dinge erklärt. Deshalb habe ich das machen lassen. Deshalb habe ich dich durch die Wüste ziehen lassen, damit du das verstehst. Und das finde ich doch auch nett. Also wir haben ja auch Zeiten, wenn wir so als Familie leben, da hat man nicht so viel Zeit, über die Motive und über die Gefühle zu sprechen. Da muss man einfach die Arbeit machen und dann muss der Müll rausgebracht werden. Also da hat man so das Alltagsgeschäft. Aber dann gibt es auch Momente, da sitzt du schon mal auf der Bettkante deiner Kinder und dann musst du ihnen auch erklären, warum du das machst. Deswegen habe ich das gemacht und deswegen habe ich dir das auch verboten. Deswegen sind wir zusammen dahin gegangen. Aber du musst einfach wissen, falls du es noch nicht gemerkt hast, dass ich dich wirklich liebe. Das darf man ja auch mal aussprechen. Und in 5. Mose 4, da steht im Vers 37 darum, dass er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir auszutreiben, größer und stärker als du, um dich hinzubringen, damit er dir ihr Land als Erbteil gäbe, wie es an diesem Tag ist. Stell dich vor, Gott sitzt auf der Bettkante seines Volkes, es ist nur die Nachttischlampe an und er sagt, versteht ihr das eigentlich? Habt ihr das nie verstanden, warum ich das alles mit euch gemacht habe? Ich habe euch lieb. Dann kommt er zu Kapitel 7, ganz bekannter Vers. Und dann sagt er ihnen, wisst ihr, ich habe euch doch nicht erwählt, weil ihr besser wart. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. 5. Mose 10, Vers 14. Siehe, der Herr, deines Gottes, sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Jedoch deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat euch, ihren Nachkommen nach ihnen, aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tag ist. Der Kern unserer Beziehung zu Gott ist immer eine Liebesbeziehung. Nichts anderes. Wir haben keinen Vertrag, wir haben nicht irgendwas Technisches abgeschlossen, als wir vor dem Kreuz standen, sondern der Kern unserer Beziehung zu dem Herrn ist eine Liebesbeziehung. Und wenn wir nicht aus Liebe handeln, wird unser Christsein ein Krampf werden. Wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Der Herr hat mich geliebt, Galater 2, Vers 20, und sich selbst für mich hingegeben. Mich. Und wenn ich jetzt der einzige Sünder auf der Erde gewesen wäre, ihr werdet alle ohne Sünde, wäre der Herr für mich gekommen, dann wäre für mich gestorben. Vielleicht öffne das mal deinen Blick, was der Herr eigentlich für dich getan hat. Er hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Das ist doch so herausfordernd, dass man eigentlich nicht anders kann, als den Herrn wiederzulieben, oder? Und das finden wir alles im 5. Buch Mose. Und diese Stelle aus 5. Mose 23, wo Gott sich auf Bileam bezieht, die benutzt er, um im Nachsatz seinem Volk zu sagen, dein Gott wandelte dir den Fluch in Segen. Warum? Denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Der hatte sein Volk auch lieb, als er die Schlangen geschickt hat, die das Volk gebissen haben. Gott bringt das zusammen. Eine nächste Stelle ist in Josua 13 über Bileam. Josua 13, Vers 22. Und Bileam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Kinder Israel mit dem Schwert, nebst ihren Erschlagenen. Einfach eine ganz lapidare Bemerkung, dass auch der Bileam getötet wurde. Eine weitere Stelle in Kapitel 24, Vers 9. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König von Moab, und stritt wieder Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn Beors, rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören. Und er segnete euch viel mehr. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Und diese Stelle macht nochmal deutlich in Josua 24, dass der Bileam diesem Volk schaden wollte. Und Gott musste eingreifen, um sein Volk aus der Hand Bileams zu retten. Worauf kommt es mir jetzt an? Ich finde, es gibt Menschen, die sind so nah dran. Und Bileam war sehr nah dran. Er kannte Gott. Er sagt sogar, es ist mein Gott. Und er schafft nicht, den einen Schritt, wenigstens nach dem ersten Segensspruch, zusammenzubrechen und zu sagen, was treibt mich denn eigentlich? Was können wir denn jetzt daraus lernen? Das, was Bileam nach den Aussagen des Neuen Testamentes getrieben hat, war seine Geldliebe. Dass wir für Geld Dinge machen, die nicht unserer Überzeugung entsprechen. Und wir wissen, was das Geld für eine satanische Macht hat. Dass die Welt eigentlich sagt, für Geld können wir fast jeden kaufen. Du musst nur ordentlich geben. Schau dir mal die ganzen Korruptionen an, die im Moment die Medien beherrschen. Das ist doch ekelerregend, dass Leute mit einem braven Gesicht dastehen und sich an keinen Cent erinnern können, den sie mal irgendwie von irgendjemand bekommen haben. Und 14 Tage später geht durch die Medien, dass dieser Mann Millionen oder Milliarden Bestechungsgelder genommen hat. Da habe ich mich gefragt, wir sind doch wie die Tiere, oder? Ist doch unglaublich. Und ganz schlimm wird es, wenn diese Geldsucht Eingang hält im Reich Gottes. Wenn Geld unsere Handlungsweise bestimmt. Und wenn mich jemand dazu bringen kann, dass er mir Geld gibt, dass ich Dinge mache, die nicht meiner Überzeugung entsprechen und die vor allen Dingen nicht Gottes Überzeugung entsprechen. Das hat Judas das Genick gebrochen. Und da könnte man doch denken, irgendwann muss doch der Judas das kapiert haben. Dass es das nicht wert ist, wegen dem Geld den Herrn zu verleugnen oder zu verraten. Also verleugnet hat ihn ja Petrus. Und das ist so eine ernste Warnung. Und ich möchte das mal als Anlass nehmen, dass wir uns auch mal überprüfen, vielleicht auch mal in der Woche. Ihr habt ja auch viel Zeit, wo ihr in Ruhe nachdenken könnt. Was hast du für ein Verhältnis zu Geld? Was für eine Macht übt das Geld über dich aus? Was ordnest du auch Geld alles unter? Glaubst du wirklich, dass Geld ein bestimmter Betrag dich zufriedener macht? Dich wirklich glücklich machen kann? Hast du vielleicht sogar Lebensziele dir gesteckt, die im Wesentlichen eigentlich durch Geld bestimmt sind? Hast du verborgene Ziele, die du irgendwie erreichen willst und dem ordnest du sehr viel Zeit unter, vielleicht schrubbst du eine Überstunde nach der anderen, nur um dir irgendeinen Wunsch erfüllen zu können, dann hat wirklich der Satan gewonnen. Und da möchte ich uns sehr vorwarnen, weil wir eben alle dafür empfänglich sind. Und ich möchte euch gerne einen Vers nennen aus dem Prediger, der so weise ist. Und ich finde ihn auch sehr, es ist einfach eine wichtige Lebensschule. Gott erklärt in Prediger 6 das Geld. Und er erklärt, wie es funktioniert. Und er sagt in Prediger 6, Vers 2, einer, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt und welcher nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag. Ach so, vorher sagt er, also das ist ein Übel, ja. Dann kommt ein Semikolon und dann steht, aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es. Das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Also falls ihr das in der Schule noch nicht gehört habt, möchte ich euch jetzt mal erklären, wie Geld funktioniert. Geld ist ein zwei Komponenten. Werkstoff, ihr kennt alle zwei Komponentenkleber, ja, so Bauschaum gibt's oder Sekundenkleber. Du hast zwei Flüssigkeiten und die müssen zusammenkommen und erst dann funktionieren sie. Geld funktioniert so, dass Gott gesagt hat, auf der einen Seite, es liegt hier der Schein und auf der anderen Seite bin ich und ich muss dich jetzt ermächtigen, diesen Schein zu genießen. Der Schein alleine nützt dir nichts. Und das treibt die Leute heute in dem modernen Deutschland zum Wahnsinn. Deswegen nehmen sie sich das Leben, guck dir die ganzen reichen Leute an, die sich, Selbstmordrate ist extrem hoch, von Michael Jackson über David Bowie oder ich weiß nicht warum, die sich alle letzten Schuss gegeben haben. Jetzt hat der Mensch alles gemacht, was er tun konnte, um sehr viel Kohle zu kriegen. Es liegt der ganze Haufen da und jetzt denkt er, jetzt müsste sich ja Genuss einstellen und jetzt entzieht Gott aber dem Menschen die Fähigkeit, das zu genießen. Das ist wie wenn du einen Audi A8 geschenkt kriegst, aber man vergisst dir den Zündschlüssel dazu zu geben. Du kannst drinnen schlafen, du kannst den als Blumenkasten benutzen, du kannst den umspritzen, du kannst was weiß ich, aber derjenige, der dir das Auto gibt, er ermächtigt dich nicht, das zu genießen, indem du damit fährst. Und das müssen wir einfach wissen. Und deswegen ist es so gut, dass wir das Gebet von Salomo ab und zu mal sprechen, Armut und Reichtum gib mir nicht. Denn es gibt nur wenige Menschen, die mit Reichtum umgehen können. Und Armut hat immer noch den Vorteil, dass er uns immer wieder zu Gott treibt. Und dass Gott dann in seiner Weisheit und in seiner Allmacht natürlich uns genau den Betrag geben kann, den er für angemessen hält. Und ich glaube, dass es zu einer der wichtigsten Aufgaben von uns Eltern gehört, dass wir unseren Kindern früh angewöhnen, mit Geld umzugehen. Es behält sich einfach Gott vor und ich finde das so eine Ironie auch. Ja? Also manchmal muss ich zum Zahnarzt, das habe ich schon mal erwähnt, das ist für mich immer ein ganz dunkler Moment. Und da liegen dann so bestimmte Zeitschriften, so irgendwelche, erfährt man Dinge von den Königshäusern oder irgendwas und dann ist meine Frau immer ganz aufgeregt, was mit Königin Silvia passiert ist. Aber dann ständig Leute, die zerbrochene Beziehungen haben, die irgendwelche Frustgeschichten erzählen oder irgendwas kaputt gegangen ist oder ja. Und ich finde das sehr schön, dass wir als Christen von Bileam lernen dürfen. Bileam wird getrieben von diesem Lohn und der Balak weiß das. Er hat ihn an der Angel. Erster Versuch scheitert. Er erhöht das Angebot. Er schickt geehrtere Leute. Es geht immer weiter und der Bileam lässt keine Ruhe. Er hätte ja auch auf Gott hören können. Er hätte ja auch beim ersten Mal sagen können, pass auf Balak, ich habe einen Befehl von Gott, ich soll nicht gehen. Dann kriegt er wieder Besuch. Und das Interessante ist, dass Gott dann ja sogar nachgibt. Er sagt zu Bileam, dann geh. Als das Volk zu ihm kommt, das Volk Israel, sagt, wir wollen einen König haben, dann sagt er, wenn ihr das wollt, dann bitte, ich gebe euch einen. Und Hosea sagt später, da ist immer die Auflösung hinterher, einen König gab ich dir in meinem Zorn und ich nahm ihn weg in meinem Grimm. Und deswegen ist es auch sehr naiv zu sagen, naja, also wenn Gott irgendwas nicht will, kann er mir es ja wegnehmen. Ich habe jetzt eine Schwester begleitet, die war 6 Jahre lang bei uns auf der TFB. Und sie hat jetzt in den nächsten Wochen vor, einen ungläubigen Mann zu heiraten. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und ich habe dann die nächste Generation gebeten, ihr zu schreiben, weil es vielleicht glaubhafter ist. Und sie schrieb dann zurück, wenn Gott das nicht will, dann kann er doch was in den Weg legen. Was ist das für ein krankes Denken? Denn dann vergessen wir, dass Gott uns auch oft gehen lässt. Und er hat den Bileam gehen lassen. Obwohl er auch mal durch die Eselin ihm eine deutliche Lektion erteilt hat. Und trotzdem geht der Bileam immer weiter. Und das macht unser Leben auch so verantwortungsvoll. Gott knallt uns nicht immer alles vor die Beine oder verbietet uns böse Wege. Wenn du deinen Weg gehen willst, dann wirst du ihn gehen. Und du wirst die Saat einbringen, die du geerntet hast. Und deswegen wollen wir uns doch lieber davor warnen lassen und wirklich die Gemeinschaft mit Gott suchen und ihn ehrlich fragen im Gebet, was soll ich tun? Und wenn Gott Dinge eindeutig in seinem Wort sagt, ich meine, es ist doch irgendwie albern, dass man ihn da nochmal fragt und sagt, hast du es denn wirklich so gemeint? Natürlich hat es Gott so gemeint. Natürlich weiß er, dass es nicht geht, dass ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet. Es geht nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Einfach schon mal nicht aus dem Grund, weil es nicht praktikabel ist, sondern weil Gott es sagt. Und oft reicht uns das nicht mehr. Und damit sind wir auch zu Bibelkritikern geworden. Wenn wir Bereiche aus der Bibel für ungültig erklären, begeben wir uns auf ein sehr gefährliches Terrain. Und davor will uns ja der Bileam auch warnen. Zwei letzte Stellen, einmal Nehemia 13. Das war für mich auch eine Entdeckung in der Vorbereitung, dass der Bileam sich durch die ganze Bibel zieht. Ganz viele Stellen im Alten Testament, dann diese drei Kernstellen aus dem Neuen Testament, Nehemia 13, Vers 2. Weil sie den Kindern Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen waren und Bileam wieder sie gedungen haben, um sie zu verfluchen. Aber unser Gott wandelte den Fluch in Segen. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Und eine letzte Stelle aus dem Propheten Micha. Micha 6, Vers 4. Denn ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und aus dem Diensthaus dich erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt. Mein Volk, gedenke doch, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn Beors, ihm geantwortet hat. Dessen, was von Sittim bis Gilgal geschehen ist, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Diese Geschichte von Bileam war offenbar sehr gut bekannt und immer wieder nimmt der Heilige Geist Bezug darauf. Wir wollen jetzt die drei Stellen aus dem Neuen Testament uns anschauen und vielleicht können wir aus jeder dieser drei Stellen etwas lernen. Die erste Stelle ist 2. Petrus 2, Vers 15, wir haben es schon gelesen. Es geht um den Weg Bileams, es geht um den Irrtum Bileams, es geht um die Lehre Bileams. Und das Interessante ist, dass das eine das andere bedingt. Das eine baut praktisch auf das andere auf. Das erste, was Petrus nennt in seinem zweiten Brief, in Kapitel 2, Vers 15, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Bileam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier mit Menschenstimme redend wehrte der Torheit des Propheten. Das Neue Testament teilt uns jetzt mit, er war ein Tor und er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Er liebte das Böse. Er hat sich eindeutig dafür entschieden, etwas Falsches zu lieben. Und diese Liebe nach diesem Lohn, nach dem Geld, was er dafür bekommen sollte, führte ihn dazu, dass er bereit war, das Volk zu verfluchen. Und das Erste, was wir gehen, ist immer, dass wir einen Weg gehen. Vielleicht kann man sich das mal merken, die drei Stellen. Wir schlagen einen Weg ein. Und da sagt Petrus, also manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man Stellen sehr gründlich liest, indem sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg des Bileam nachfolgen. Es gibt gerade Wege. Und wenn wir gerettet sind, haben wir den Heiligen Geist und wir haben auch ein Gewissen. Das Gewissen muss natürlich von Zeit zu Zeit geeicht werden, das wissen wir auch. Aber wenn du ehrlich auf deinen Knien liegst und ehrlich mit deinem Herrn redest, wird Gott dir immer sagen, was der gerade Weg ist. Es gibt eine Verheißung in Matthäus 7, da sagt der Herr, ich zitiere das, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Das ist eine Verheißung. Und wir wollen doch wieder mal lernen, uns auf Verheißungen Gottes zu stützen. Wenn du nicht weißt, welchen Weg du gehen sollst, dann geh zu Gott, lies ihm diesen Vers vor, Matthäus 7, erinnere ihn daran, du hast mir das versprochen, zeige mir bitte deinen Weg. Und Gott wird antworten. Es gab eine Situation im Leben von Mose, 2. Mose 33, Vers 14, da spricht er genau diese Frage aus. Er kommt zu Gott und er sagt, lass mich deinen Weg wissen. Was antwortet Gott? Das ist fast die schönste Antwort, die es in der Bibel gibt. Mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Also was Besseres kann uns nicht passieren. Für den Weg ist gesorgt, für das Ziel ist gesorgt. Und das dürfen wir nie vergessen. Und ich glaube, wir machen zu wenig Gebrauch davon. Und ich möchte uns sehr ermutigen, präsentiere Gott nicht deine fertigen Pläne, sondern frage Gott nach dem Weg und Gott wird dir den geraden Weg zeigen. Und wenn du Gottes Wort verlässt und wenn du einfach sagst, das gefällt mir nicht, dann wirst du dich auf den Weg Bileams begeben. Dann bist du auf dem Weg und dieser Weg ist gefährlich. Das Zweite, wenn man auf dem Weg ist, ist, dass man zu einem Irrtum kommen kann. Und genau das sagt Judas in Vers 11. Das ist der zweite Schritt. Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Und für Irrtum steht hier Irrwahn oder Verirrung. Und ich glaube, dass das schon ein Schritt ist, wo es kaum noch einen Weg zurück gibt. Wenn jemand sich auf einen falschen Weg begibt und er ist resistent für Belehrung, für Warnung, er geht immer weiter, dann hat es für mich den Eindruck, dass es fast wie mit dem Pharao ist, wo es zu einem Punkt kommt, wo Gott sein Herz verhärtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob Bileam nicht doch eine ganze Zeit lang die Chance gehabt hätte, wirklich umzukehren und wirklich die Hand, die zweite Hand auch noch Gott zu geben und damit ganze Sache zu machen. Aber hier in Judas 11 ist er in einem Irrwahn gelandet. Das heißt, Irrwahn bedeutet, ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich weiß auch nicht mal, wo Norden und Süden ist. Ich weiß nicht mehr, was gut und böse ist. Ich bin völlig beherrscht durch den Gedanken, reich werden zu wollen. Und mich macht das wirklich sehr unglücklich, dass wir leider so oft über Geld reden müssen. Und der Herr redet auch sehr oft über Geld und wie wir mit Geld umgehen sollen. Und vielleicht dürfen wir uns da auch mal gegenseitig eine Hilfe sein, dass wir uns darauf aufmerksam machen, wie man mit Geld umgeht. Als ich 17, 18 war, hatte ich einen guten geistlichen Lehrer und der hat mir einen Satz gesagt, den habe ich bis heute nicht vergessen. Und der lautet, hast du zu viel Geld, gib es Gott, brauchst du Geld, geh zu Gott. Und das kann man sich eigentlich merken und ich halte das für einen sehr guten Ratschlag. Wenn wir zu viel Geld haben, dann gibt es so viele Gelegenheiten, wo wir Geld hingeben können, oder? Wir haben so viele Geschwister, die wir unterstützen können. Wir haben Projekte, an denen wir unsere helle Freude haben, wo wir sagen können, Mensch, das ist doch schön, das können wir einfach mit unterstützen. Gott hat Geld in meine Hand gegeben. Und dann kommst du plötzlich in eine Situation, wo du denkst, oh, jetzt brauche ich ja Geld. Dann brauchst du dich auch nicht zu ärgern, dass du früher zu viel weggegeben hast. Dann gehst du einfach wieder zu Gott und kannst Gott sagen, Gott, wir reden doch über die Dinge miteinander. Bisher hatte ich zu viel, da habe ich das weitergegeben, jetzt habe ich mal ein Problem, könntest du nicht dafür sorgen? Und Gott macht das auch. Und ihr denkt jetzt vielleicht, das ist alles zu billig oder das funktioniert nicht oder das ist ja wie im Kinderbuch. Nein, das ist überhaupt nicht im Kinderbuch. Warum vertrauen wir in diesen ganz alltäglichen Dingen nicht Gott? Also wir haben das erlebt, dass es lebbar ist und viele andere vor uns haben das auch erlebt. Und das hat auch, gerade der Umgang mit Geld, hat unser Leben, unser geistliches Leben sehr erneuert und auf den Kopf gestellt, weil wir das nicht für möglich gehalten haben, dass Gott sich darum kümmert, dass das überhaupt geht. Wir sind oft so flatterig und denken, oh ja, und die Rente, und da müssen wir ja alles für sorgen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, wer mit Rente und mit oder ohne Riester, aber unser Urvertrauen muss doch auf Gott ruhen, dass er uns versorgt. Also wenn ich zu Gott gehe, dann gebe ihm beide Hände und ich sage, Gott, ich möchte dir gern dienen. Und er würde dann nicht für mich sorgen. Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Und es ist auch noch nie passiert. Und das müssen wir einfach auch mal bezeugen, auch vor der nächsten Generation, dass dieses Modell funktioniert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ich werde mich um den ganzen Rest kümmern. Das funktioniert. Und deswegen bin ich auch sehr erschüttert, dass es viele christliche Werke gibt, die mit sehr viel Geschrei sich um Geld bemühen. Und ich frage mich manchmal, wem dienen sie eigentlich? Warum gehen sie nicht zu ihrem Chef? Warum gehen sie nicht zu dem, dem sie dienen? Warum fragen sie nicht Gott? Ist das nicht eine Verunehrung? Stellt euch vor, meine Kinder, die würden ständig alle Nachbarn bei uns im Dorf abklappern und ihnen sagen, also wir haben die Befürchtung, dass es sein könnte, dass wir übermorgen bei uns zu Hause nichts zu essen haben. Könnten wir vielleicht 3 Scheiben Leberkäse haben? Und wenn ich die dann alle erwische, wie die auf Battletour bei uns im Dorf sind, würde ich sagen, seid ihr noch ganz gescheit? Habt ihr schon mal ein Armbrot bei uns nichts zu essen bekommen? Warum rennt ihr da überall rum und fragt die Leute nach Essen und Trinken? Ich glaube, wir müssen unser Denken wieder mal erneuern. Wir dienen doch Gott. Ist denn Gott überhaupt nicht mehr existent? Schläft er vielleicht? Elias, Mendelssohn, Bartholdy, schläft er vielleicht? Nein, er schläft nicht. Es gibt jemand, der macht einen 24-Stunden-Job nach Psalm 121. Und das ist Gott. Er schläft nicht. Und ein alter Bruder sagte mal, Klaus, ich habe mal solche Sorgen gehabt. Und dann lag ich abends im Bett und ich konnte nicht schlafen. Und es wurde um 1, es wurde um 2. Dann habe ich die Bibel genommen und habe angefangen zu lesen. Und dann komme ich zu Psalm 121 und da lese ich, dein Hüter nicht schläft, noch schlummert er. Und da habe ich gedacht, ja, wenn das so ist und Gott bleibt wach, dann kann ich ja schlafen gehen. Und dann konnte er einschlafen. Da ist er herrlich. Warum habe ich denn eine schlaflose Nacht? Wenn Gott die ganze Nacht wacht, kann ich doch schlafen gehen? Wir müssen doch nicht beide uns die Nacht um die Ohren hauen. Und ich liebe dieses naive Denken. Wenn Gott wach ist, kannst du doch schlafen gehen. Schlaf doch einfach. Ja, ich weiß, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Und irgendwann geht es uns auch nicht so gut. Ich habe jedenfalls meine Freude dran, dass Gott nachts auf mich aufpasst. Das Letzte ist, wenn wir einmal in einem Irrweg geraten sind, werden wir am Ende eine Lehre daraus machen. Und wir werden versuchen, andere Leute in diesen Irrwahn mitzuziehen. Und das ist das größte Übel. Und das ist passiert in Offenbarung 2, Vers 14. Aus dem Weg und dem Irrtum wird eine Lehre. Und diese Lehre, die war das Verhängnisvollste, was sich der Bileam ausdenken konnte. Nämlich, dass er gesagt hat, wenn wir das nicht schaffen, das Volk zu verfluchen, mein lieber Freund, ich habe noch einen letzten Tipp für dich. Wir haben demnächst ein großes Fest für die Götter Moabs. Und da geht die Post ab. Und ich empfehle dir, schick einfach dein ganzes Volk dahin. Mehrere Bordelle. Das ist wie Woodstock, nur noch heftiger. Schick die Leute alle einfach dahin. Die sollen einfach miterleben. Wir brauchen einfach Party. Und das haben sie gemacht. Und es gibt 24.000 Tote. Und wie die Geschichte ausgeht, die werden wir vielleicht noch am Freitagabend sehen. Weil wir wieder sehen, dass unter einem ganz dunklen Hintergrund Gott eine prächtige Biografie schreibt, die sich wieder durch die ganze Bibel zieht. Und je mehr man in der Bibel entdeckt, ist es nicht fast bei jedem Kapitel so, dass es unser Vertrauen in Gott stärkt und dass wir auch anfangen, Gott zu lieben, oder? Er hat eine Lehre vor das Volk gelegt. Und dieser Lehre sind Menschen zum Opfer gefallen. Und wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht falsche Lehren ungeprüft übernehmen. Und wir werden sehen heute, nee, morgen, dass gerade Kapitel 23, Vers 9 in einem Halbsatz eine ganze Lehre vom Tisch fegt, die heute fast die ganze christliche Welt durchdringt. Und das ist die Lehre des emergenten Christentums. Und ich bin so froh, dass wir durch den Heiligen Geist aus Gott und vor Gott das Wort Gottes lesen dürfen, entdecken so einen Vers und sofort gehen dir die Augen auf und du siehst, es ist falsch. Denn dort steht, es ist ein Volk, das unter die Nationen nicht gerechnet wird. Und das ist schon mal im Ansatz gesagt, genau das Gegenteil von emergentem Christentum. Emergent heißt durchdringend. Und ich habe mich jetzt intensiv damit befasst und ich werde mal 10 Minuten mich morgen dazu äußern, damit wir geheilt werden und dass wir überhaupt nicht anfangen, dieser Lehre in irgendeiner Form zu glauben, denn die Leute, die diese Lehre bringen, sagen, Indem wir die Lehre bringen, werden wir einen Paradigmenwechsel vollziehen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Paradigmenwechsel ist nicht nur, dass ich jetzt dem Wolfgang empfehle, statt der Uhr eine weiße Uhr zu nehmen. Das wäre eine belanglose Veränderung seiner Persönlichkeit, sondern ich würde ihm empfehlen, ab sofort mit einem Mann zusammenzuleben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Dinge auf den Kopf stellen. Und selbst wenn einer kommt und nachdem ich 2000 Jahre eine Bibel gelesen habe und er sagt mir dann, Klaus, was du brauchst, ist ein Paradigmenwechsel, da sollte man zumindest mal munter werden, ja, und die Stöpsel rausziehen und mal in Ruhe nachlesen, ob derjenige denn eigentlich recht hat. Und in der Vorbereitung mit Bileam habe ich dann diese Sprüche nochmal wirklich studiert und immer wieder gelesen und ich habe jedes Mal mehr Freude gehabt. Ich habe gedacht, was ist das für ein Diamant? Was spricht der Bileam da aus? Das sind tiefe geistliche Wahrheiten, die müssen wir verinnerlichen, weil sie den Kern treffen. Und weil Gott sagt, jetzt werde ich mal was machen. Ich nehme diesen Schurken, ich lasse den da oben sich hinstellen und dann muss der den Mund aufmachen und er muss genau das sagen, was ich will. Und ich werde seinen schäbigen Mund dazu benutzen, die schönsten und die größten christlichen Wahrheiten auszusprechen. Und wenn ich sowas erlebe, dann denke ich immer, was habe ich für einen Gott? Darf ich mal ein kleines Beispiel zum Schluss erzählen? Ich habe gelernt in einer Lehreinrichtung zu DDR-Zeiten, Elektriker mit Abitur. Und jede dieser Elite-Schulen hatte einen Parteisekretär. Und das war der Oberkommunist. Der war dafür zuständig, dass diese Lehre des Kommunismus in allen Zimmern die Durchdringung findet. Und dass auch keiner auf den falschen Weg kommt. Der hat uns bepäppelt und alles gemacht und immer auf uns aufgepasst. Und ich war natürlich sein besonderer Objekt, der nicht Begierde, aber er hat sich immer große Sorgen um mich gemacht. Und als die Zeit vorbei war, hat er mich in sein Zimmer bestellt. Und ich wusste jetzt nicht, was jetzt kommt. Und dann hat er gesagt, machen Sie bitte mal die Tür zu. Es war eine Doppeltür, dass keiner zuhören konnte. Herr Günschel, wir haben ein Problem. Oh, ich sag, reden Sie. Sie sind doch jetzt, haben ganz gut abgeschlossen bei uns. Ich war dummerweise jetzt der Beste in dem Jahrgang, also vergesst es wieder. Aber man muss es einfach wissen, weil der jetzt ein Problem hatte, weil die hätten mir irgendwie eine Medaille umhängen müssen oder irgendwas. Sagt er, Sie sind nicht in der FDJ, wir können Ihnen diese ganzen Auszeichnungen nicht geben. So, verkrafte ich mental. Aber, sagt er, das Zweite ist, Sie werden auch keinen Studienplatz bekommen, weil Ihnen die gesellschaftlichen Voraussetzungen fehlen. So, ich sage, dann arbeite ich als Elektriker. Und plötzlich guckt er mich an und ich denke, was will er denn jetzt? Und dann sagt der Oberkommunist zu mir, ich kann damit nicht leben, dass Sie wegen Ihrer Überzeugung in unserem Staat benachteiligt werden. Ich bin nämlich Kommunist aus Überzeugung. Verstehen Sie das, Herr Günschel? Ja, ich sage, das verstehe ich. Das glaube ich Ihnen auch. Und weil ich das nicht ertragen kann, dass Sie benachteiligt werden, werde ich jetzt einen Brief schreiben an die Technische Hochschule in Leipzig, damit Sie dort auf meine Intervention hin einen Studienplatz bekommen. Sagen Sie das bitte niemand. Und dann bin ich aus dem Zimmer wieder raus und 14 Tage später kriege ich ein Schreiben von der Technischen Hochschule in Leipzig, dass ich dort immatrikuliert bin. Ein Mann, der am liebsten was ganz anderes geredet hätte, sitzt vor mir und setzt sich für mich ein. Warum? Ich habe keine Erklärung bis heute. Ich habe mich gefreut und ich habe gedacht, Gott, was gehst du manchmal seltsame Wege, dass du Leute benutzt, die eigentlich meine größten Feinde sind. Die sich also ausgedacht haben, bei uns gab es einen riesen Staudamm, der war doppelt gebaut mit zwei Staumauern. Und zwischen diesen beiden Staumauern hat man eine Räumlichkeit geschaffen, in die die Christen interniert werden sollten, falls es zu einem Umsturz kommt. Und dann sollte man die Staumauer sprengen, damit die Christen also möglichst schnell alle weg waren. Es gab ja viele konkrete Pläne. Es war ja alles schon in der Schublade. Und jetzt kommt ein Mann, der eigentlich diese Staumauer plant, um mich dort reinzustecken und zu sprengen und sagt, ich kann nicht anders, aber ich muss Ihnen jetzt helfen. Und vergesst das bitte nicht, Gott benutzt ganz eigenartige Menschen auch in eurem Leben. Das wisst ihr vielleicht manchmal überhaupt nicht. Aber am Ende bestimmt Gott, was die anderen sagen müssen.